NDR Info. Echo des Tages.
Dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Erdogan und Putin haben heute einen politischen Neuanfang gewagt. Russland und die Türkei schicken damit ein deutliches Signal an den Westen. 10 Jahre wird das Gleichbehandlungsgesetz alt und die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle wünscht sich Nachbesserungen. Dazu auch unser Kommentar. Und in Rio haben die Vielseitigkeitsreiter mit Silber die erste deutsche Medaille geholt. Zunächst aber gibt es die aktuelle Meldung, dass ein Terrorverdächtiger festgenommen worden sei. In Nordrhein-Westfalen ist das gewesen und er soll ein wichtiger Vertreter des sogenannten Islamischen Staates gewesen sein. Viel mehr wissen wir noch nicht, aber was bisher bekannt ist, das fasst Armin Angele für uns zusammen.
Die Polizei hat in Mutterstadt in der Pfalz einen Terrorverdächtigen festgenommen. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz. Der Grund für den Zugriff: es gab offenbar eine Drohung zum Start der Fußball-Bundesliga-Saison. Der Verdächtige ist nach Angaben des Ministeriums bereits am Freitag festgenommen worden. Ein Spezialeinsatzkommando habe den Mann bei einer Überprüfung aufgegriffen. Der Verdächtige sei zuvor über einen längeren Zeitraum überwacht worden. Es bestehe der Verdacht, dass es sich um einen hohen Repräsentanten der Terrormiliz Islamischer Staat handle. Weitere Details über den Verdächtigen und seine möglichen Pläne sind bislang nicht bekannt. Zuvor habe es einen Hinweis aus einem Gefängnis in Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen gegeben. Bei dem Einsatz seien Kräfte des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts beteiligt gewesen. Ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums teilte mit, die Zusammenarbeit zwischen Polizisten aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen habe gut funktioniert.
Soweit der Bericht von Armin Angele. Und wenn wir mehr erfahren, dann werden wir sehr selbstverständlich auf unseren Wellen informieren. Die politische Eiszeit zwischen Russland und der Türkei ist vorbei. Seit November ist das Verhältnis zwischen dem Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan äußerst angespannt gewesen. Da hatte die türkische Luftwaffe einen russischen Kampfjet abgeschossen und Erdogan hatte nicht mehr als ein sehr formales Bedauern geäußert. Heute nun haben die beiden Staatschefs sich erstmals wieder getroffen in St. Petersburg. Die Ergebnisse kennt Oliver Schosch.
Der barocke Konstantinpalast in St. Petersburg war schon Veranstaltungsort eines G8- und eines G20-Treffens. Heute gab es hier einen förmlichen Empfang. Minutenlang steht der russische Präsident Wladimir Putin wartend in einem Saal, ohne eine Miene zu verziehen. Vor ihm Dutzende Fotografen und Kamerateams. Dann tritt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan herein. Kurzes Lächeln und Händeschütteln. Beide posieren einige Sekunden fast emotionslos für die Kameras und nehmen dann Platz auf ihren Stühlen, um über ihr Treffen zu informieren. Putin spricht Erdogan an und erwähnt dabei auch den Abschuss des russischen Kampfflugzeugs durch das türkische Militär. Nach der allgemein bekannten Tragödie im November, bei der unsere Soldaten getötet wurden, haben sich unsere Beziehungen sehr verschlechtert. Doch Ihr Besuch heute zeigt, dass wir alle eine Wiederherstellung unserer Beziehungen wollen. Wir werden vor allem über unsere Wirtschaftsbeziehungen sprechen und über die Zusammenarbeit im Antiterrorkampf. Sie kommen heute vor dem Hintergrund einer schwierigen innenpolitischen Lage in Ihrem Land. Ich weiß, dass ich einer der Ersten war, der Sie nach dem Putschversuch in der Türkei angerufen und unterstützt hat. Erdogan antwortet fast schon demütig. Ich möchte mich bedanken, dass Sie in so einer heiklen Situation Zeit gefunden haben, uns zu empfangen. Ihr Anruf direkt nach dem Putschversuch hat mich, meine Kollegen und das türkische Volk sehr gefreut. In unserer Region erwartet man sehr viel von unseren beiden Ländern und ich glaube, dass unsere Zusammenarbeit zur Beilegung vieler Konflikte in der Region beitragen kann. Gemeint ist vor allem der Konflikt in Syrien. Hier haben Russland und die Türkei viel Einfluss. Russland unterstützt bislang den Machthaber Assad. Die Türkei will ihn am liebsten loswerden. Putin und Erdogan kündigten an, bei einem gesonderten Treffen über Syrien beraten zu wollen. Beim aktuellen Gespräch ging es vor allem um zwei große gemeinsame Wirtschaftsprojekte. Eine Gaspipeline von der russischen Küste durch das Schwarze Meer über die Türkei nach Griechenland und ein Atomkraftwerk, das ein russisch-türkisches Konsortium an der türkischen Südküste baut. Wladimir Putin nach dem Treffen. Was diese Projekte angeht, da hat die türkische Seite daran gearbeitet, unabhängig von unserer Krise. Die Genehmigungen für die Turk Stream Pipeline sind da. Auch für das Atomkraftwerk Akkuyu gibt es schon entsprechende Gesetzesinitiativen in der Türkei. Es sind große Projekte in Höhe von Dutzenden Milliarden Dollar. Zwischen Russland und der Türkei hatte es eine 8-monatige Eiszeit gegeben, nachdem das türkische Militär ein russisches Kampfflugzeug an der Grenze zu Syrien abgeschossen hatte. Russland verhängte daraufhin ein Importverbot für türkisches Obst und Gemüse und cancelte alle Charterflüge an die türkische Küste. Das war ein herber Schlag für den Tourismus in der Türkei. Jetzt soll das Verhältnis wieder besser werden, so Wladimir Putin. Uns steht eine mühsame Arbeit bevor, um unsere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen wiederzubeleben. Es ist aber alles eine Frage der Zeit und wir hatten ein sehr offenes Gespräch. Und ich glaube, dass wir gemeinsam für Stabilität sorgen können, nicht nur in unserer Region, sondern in der ganzen Welt. Im Westen wird dieses Treffen aber auch anders aufgefasst, als Provokation und Zeichen. Wenn ihr uns enttäuscht und kritisiert, bilden wir eben neue Allianzen. Putin liegt immer noch wegen der Annexion der Krim mit Europa im Clinch, Erdogan wegen der Verhaftungswelle nach dem Putschversuch.
Oliver Schosch berichtete aus St. Petersburg. Putin und Erdogan sind zwei Präsidenten, die jeder auf seine Art sehr autokratisch regieren und die beide ein durchaus schwieriges Verhältnis zur Europäischen Union pflegen, unter anderem wegen der Demokratiedefizite in Russland und in der Türkei. Dass Erdogan nun über seinen Schatten gesprungen und auf Putin zugegangen ist, das hat vermutlich eben auch, wir konnten das eben schon hören, damit zu tun, dass er der EU die kalte Schulter zeigen will. Zu den Reaktionen in Brüssel, Ralf Siener.
Dass der Präsident des wichtigen NATO-Mitglieds und EU-Partners Türkei nach dem missglückten Putschversuch als ersten ausländischen Staatschef ausgerechnet Putin in dessen Geburtsstadt St. Petersburg besucht, ist ein weiteres Erdogan-Signal der Provokation. Und zwar sowohl an die Europäische Union wie auch an die NATO. Zwar betonte Bundesverteidigungsministerin von der Leyen vor dem letzten NATO-Russland-Rat ganz grundsätzlich:
Es ist ein guter Schritt, wenn man sich zusammen in einen Raum setzt und miteinander spricht.
Doch dass heute ausgerechnet Erdogan mit Putin in einem Raum spricht, das wirft sowohl bei der EU-Kommission in Brüssel wie auch im NATO-Hauptquartier die Frage auf, ob die Türkei auf der Suche nach einer neuen Allianz ist. Zumal Erdogan den Westen als Unterstützer des Terrors diffamiert und Mitglieder seiner Regierung öffentlich die USA als Organisator des Putschversuchs bezeichnen. Doch trotz Erdogans anti-amerikanischer Rhetorik hat der türkische Präsident nach Einschätzung von NATO-Diplomaten keine Alternative zum Bündnis mit den USA. Zu groß sind die außenpolitischen Differenzen zwischen Ankara und Moskau. So will Erdogan in Syrien den von Putin gestützten Assad ausschalten, den russischen Einfluss minimieren und stattdessen seine sunnitischen Glaubensbrüder an die Macht bringen. Die Türkei unterstützt in Aleppo die Rebellen gegen die russischen und syrischen Regierungstruppen. Ähnlich ist die türkisch-russische Konfliktlage im Südkaukasus. Erdogan unterstützt Aserbaidschan gegen den Russland-Verbündeten Armenien.
Russland ist ein wichtiger Faktor in Sachen europäische Sicherheitsarchitektur. Das dürfen wir nicht vergessen.
Betont EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der Putin vor knapp 2 Monaten in Moskau besuchte.
Sie dauern immer sehr lange.
Die Gespräche mit Putin, so Junkers Erfahrung. Doch selbst wenn Erdogan heute erreicht, dass auf Dauer wieder jede zweite in Russland verspeiste Tomate aus der Türkei kommt, dass Millionen russischer Touristen wieder in die Türkei reisen und Russland sich an dem Bau eines Kernkraftwerkes in der Türkei beteiligt und an der Errichtung einer Gaspipeline durch die Türkei, selbst dann bleibt die EU der entscheidende Wirtschaftspartner für Ankara.
Allein letztes Jahr kamen 62% der Auslandsdirekt Investitionen, die in der Türkei getätigt wurden, aus Europa.
Betonte Jean-Claude Juncker gegenüber dem ARD-Europastudio.
Es gibt 20.000 Betriebe mit europäischem Kapital versehen, die in der Türkei tätig sind.
Nach Russland gehen bisher hingegen nur 6% der türkischen Exporte. Außerdem sind europäische Banken unverzichtbar als Darlehensgeber. Und der EU-Flüchtlingsdeal offeriert Ankara bis zu 6 Milliarden Euro für Flüchtlingsprojekte.
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens benachteiligt oder bevorzugt werden. Und auch nicht, wenn er eine Behinderung hat. Das kennen Sie sicher, das steht in Artikel 3 Grundgesetz. Aber lange gab es kein Gesetz, nach dem betroffene Personen diese Rechte für sich auch einklagen konnten, beziehungsweise das Verstöße dagegen unter Strafe stellte. Das soll das sogenannte Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz leisten, das oft auch Antidiskriminierungsgesetz genannt wird. Und das ist vor fast 10 Jahren in Kraft getreten. Aus Berlin, Janina Lückhoff.
Ein Arbeitgeber, der seiner Angestellten den Vertrag nicht verlängert, weil sie schwanger ist, der hat ein Problem. Ebenso eine Arztpraxis, die einer Muslima mit Kopftuch das Vorstellungsgespräch verweigert, weil man eine weltanschaulich neutrale Praxis habe. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, nennt weitere Beispiele dafür, wann das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, zum Tragen kommt.
Wenn ein schwules Paar ein Doppelzimmer im Hotel buchen will, dann wird es weniger Angst vor Zurückweisungen haben müssen als vor 10 Jahren. Zumindest aber haben die beiden das Recht auf ihrer Seite. Das Gleiche gilt für Eltern, die wegen eines behinderten Kindes ein Restaurant nicht besuchen dürfen, weil sie angeblich die Gäste störten.
Nächste Woche jährt sich das Inkrafttreten des sogenannten Antidiskriminierungsgesetzes zum 10. Mal. Lüders bezeichnet die Einführung des Gesetzes als Meilenstein.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist eine der großen menschenrechtlichen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte in Deutschland.
Dennoch räumt Lüders ein, oft seien die Hürden zu hoch, wenn jemand sein Recht auf Gleichbehandlung im Arbeitsleben und bei Alltagsgeschäften durchsetzen wolle. Sie beruft sich auf Ergebnisse einer Untersuchung, die sie in Auftrag gegeben hat, und fordert:
Wir müssen es Betroffenen deutlich leichter machen, gegen Diskriminierung vorzugehen.
So müsse beispielsweise die Frist, innerhalb derer Betroffene Ansprüche geltend machen müssen, von 2 auf 6 Monate verlängert werden. Außerdem, so die Forderung der Experten, müsse der Schutz bei sexueller Belästigung über den Arbeitsplatz hinaus gelten. Dass dieser im AGG auf das Arbeitsverhältnis beschränkt sei, verstoße gegen die Vorgaben des EU-Rechts. Auch in anderen Bereichen gebe das Antidiskriminierungsgesetz die aktuelle Rechtslage nicht mehr wieder, beispielsweise bei der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung. Alexander Klose vom Berliner Büro für Recht und Wissenschaft, welches mit der Evaluierung beauftragt war.
Im AGG muss klargestellt werden, dass die Ablehnung angemessener Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung eine verbotene Diskriminierung darstellt.
Und das AGG müsse auf Beschäftigte ausgeweitet werden, die im Rahmen von Werk- und Dienstverträgen in einem fremden Betrieb eingesetzt sind. Bislang gilt das Gesetz nur bei klassischer Leiharbeit. Generell solle es außerdem möglich sein, dass Verbände im Namen von Betroffenen Prozesse führen. Gerade dieser Punkt sorgt für Diskussionen. Die Grünen befürworten das, wie auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, ausdrücklich und wollen es als Teil eines Gesetzentwurfs zur AGG-Reform nach der Sommerpause in den Bundestag einbringen. Aus der CDU kommt Kritik. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Michael Fuchs.
Also ich bin dagegen, dass wir so eine Art Sittenpolizei in Deutschland aufbauen. Das heißt also, irgendwelche Anwaltskanzleien machen ein Geschäftsmodell daraus und fangen an, einen Verband zu gründen und klagen dann auf Teufel komm raus. Das wollen wir nicht.
Auch der Bundesverband der Arbeitgeber lehnt neue Vorschriften ab. Hauptgeschäftsführer Kampeter teilte wörtlich mit, die Vorschläge aus dem verzerrenden Evaluationsbericht gehören nicht ins Bundesgesetzblatt, sondern in den Papierkorb.
Aus Berlin, Janina Lückhoff. Als das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten ist, da galt es als Meilenstein gegen Diskriminierung. Gleichzeitig gab es von Anfang an Kritiker, die gefürchtet haben, dass etwa auf Unternehmen eine Klagewelle zukommen werde. Das ist aber nicht passiert. Umgekehrt fordern andere jetzt eben Nachbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel was die Klagen angeht. Wo steht das Antidiskriminierungsgesetz heute? Julia Barth kommentiert.
Gleiches Recht für alle, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Doch die vergangenen 10 Jahre haben gezeigt, die Realität sieht oft anders aus. Allein die Fälle, die es vor Gericht geschafft haben, seit das Gesetz in Kraft ist, zeigen, wie notwendig ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland war. Eine Frau, deren Arbeitsvertrag nicht verlängert wird, weil sie schwanger ist. Ein türkischstämmiger Mann, dem der Eintritt in die Disco verwehrt wird, nur weil der Besitzer keine Ausländer in seinem Club haben will. Ein qualifizierter Pilot mit Berufserfahrung, der nur aufgrund seines Alters nicht mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. All das darf und sollte nicht passieren und tut es doch jeden Tag. Deshalb ist es gut, dass Opfer von Diskriminierung eine rechtliche Grundlage haben, dagegen vorzugehen. Dass das Bewusstsein dafür geschärft wird, wer Frauen, Ausländer, alte, schwule oder behinderte Menschen diskriminiert, macht sich strafbar. Punkt. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle noch mehr Schutz für die Betroffenen fordert und zum Beispiel ermöglichen will, dass Verbände sie vor Gericht vertreten dürfen. Denn allzu häufig bleibt Diskriminierung auch heute noch folgenlos, weil die Opfer daran zweifeln, dass sie ohne Unterstützung einen Gerichtsprozess durchstehen, weil sie ihre Rechte gar nicht kennen oder auch einfach nur, weil sie Angst vor Konsequenzen haben. Es ist richtig, dass Christine Lüders eine längere Frist durchsetzen möchte, innerhalb derer man Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Heute liegt die bei lächerlichen 2 Monaten. Die Antidiskriminierungsstelle fordert wenigstens 6. Und dass Menschen im Rollstuhl auch heute noch an Stufen in eigentlich für alle öffentlich zugänglichen Gebäuden scheitern, ja, auch das sollte geändert werden. Allein, man kann zwar Diskriminierung verbieten, Gleichbehandlung aber nur schwer verordnen. Denn was bringt es der schwangeren Frau, wenn sie ihre Stelle zwar erfolgreich einklagt, vom Arbeitgeber dann aber de facto kaltgestellt wird? Was bringt es dem türkischstämmigen Mann, wenn er 300 Euro Schadensersatz erstreitet, im nächsten Club aber wieder abgewiesen wird? Die Tatsache, dass auch heute noch 1/3 der Menschen in Deutschland angibt, innerhalb der vergangenen 2 Jahre Diskriminierung erlebt zu haben, zeigt, das Umdenken muss in den Köpfen, in der Gesellschaft stattfinden. Und dafür muss sich, Gesetz hin oder her, jeder an die eigene Nase fassen.
Das Gleichbehandlungsgesetz ist vor rund 10 Jahren in Kraft getreten. Julia Barth kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Donald Trump, der Kandidat der Republikaner für den Präsidentschaftswahlkampf in den USA, hat schon viele Menschen vor den Kopf gestoßen. Migranten, Muslime, Frauen, er lässt wenig Fettnäpfchen aus. Was seine konkrete politische Linie angeht, auch seine außenpolitische, da fehlt ihm dagegen eine klare Programmatik. Ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler hat neulich geurteilt, Trump hat keine Außenpolitik, der hat eine Gesinnung. Jetzt haben sich hochrangige Außen- und Sicherheitsexperten der Republikaner, also aus Trumps eigener Partei, gegen ihn gewandt. Aus Washington, Rolf Böhmann.
Es ist genau das, was Donald Trump nicht wollte. Am Tag nach seiner großen Rede über die Wirtschafts- und Steuerpolitik wird in den USA fast gar nicht über seine Vorschläge diskutiert, sondern stattdessen über seinen Charakter und über die Frage, ob er für die Präsidentschaft geeignet sei.
He has no relevant experience in government or the military to be Commander-in-Chief.
Er hat keinerlei Erfahrung in Regierung oder Militär, um Oberbefehlshaber zu sein. Er weiß sehr wenig und scheint auch nicht daran interessiert, dazuzulernen über die komplexen Probleme, die unser Land hat. Viele seiner Positionen sind gefährlich. Er hat unsere Bündnisse in Frage gestellt und sich positiv über Diktatoren geäußert. Und er hat, und das ist am wichtigsten, gezeigt, dass er vom Wesen her nicht geeignet ist. Er wird schnell wütend, nimmt Kritik persönlich, ist impulsiv und unbesonnen. So einen will man nicht als Oberbefehlshaber.
He's reckless. This is not the person you want as Commander-in-Chief.
Diese vernichtende Kritik an Donald Trump kommt nicht aus dem Hillary Clinton-Lager, sondern von einem Republikaner. Genauer gesagt von Aaron Friedberg, einem ehemaligen Sicherheitsberater des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney. Und Friedberg ist nicht allein. Insgesamt 50 republikanische Sicherheitsexperten, darunter große Namen wie Ex-CIA-Chef Hayden und die ehemaligen Heimatschutzminister Rich und Chertoff, haben in einem offenen Brief brutal mit Donald Trump abgerechnet und erklärt, dass er ein gefährlicher Präsident sein würde.
Our system has produced a candidate who is fundamentally unfit for office.
Grundlegend ungeeignet sei Trump, sagt Matthew Waxman, ein Veteran der George W. Bush-Regierung, der ebenfalls unterschrieben hat. Trump reagierte auf seine ganz eigene Art mit einer vehementen Gegenattacke. Die Unterzeichner des offenen Briefes hätten mit ihren Entscheidungen die Welt unsicherer gemacht. Sie seien nichts mehr als Vertreter der gescheiterten Washingtoner Elite, die versuchen würden, ihre Macht zu erhalten, schrieb er. So beschuldigte er sie, für den Einmarsch in den Irak gestimmt zu haben, aber auch schuld zu sein am Tod von 4 Amerikanern beim Überfall auf das Konsulat in Benghazi und am Aufstieg des IS. Worauf wiederum Aaron Friedberg, der Mann, der Trump so vehement kritisiert, antwortet, das sei typisch für Trump, Kritiker blind anzugreifen.
It doesn't make much sense, as he does in the letter, to hold responsible for all the problems of the world people who were last in office a long time ago.
Dabei mache es doch keinen Sinn, aktuelle Weltprobleme denjenigen anzulasten, die schon lange nicht mehr im Amt sind. Als wäre das Ganze nicht schon schlimm genug für Trump, hat sich fast zeitgleich mit den republikanischen Sicherheitsexperten dann auch noch die republikanische Senatorin Susan Collins mit der Einschätzung zu Wort gemeldet, Trump sei nicht der Richtige für die Präsidentschaft, sie werde nicht für ihn stimmen, sagte sie. Und so bleibt es dabei, Trumps Bemühungen, die Aufmerksamkeit auf die Inhalte seines Wahlkampfes umzuleiten, sind fast völlig wirkungslos verpufft. Stattdessen muss er sich auf offener Bühne gegen Kritik aus den eigenen Reihen verteidigen. Und das Clinton-Lager muss nur nur zuschauen und kann sich darüber freuen, dass Clintons Vorsprung in den Umfragen immer größer wird.
Patientenverfügungen sind ein schwieriges Thema. Darin können Menschen festlegen, wie sie am Ende ihres Lebens medizinisch behandelt oder auch nicht behandelt werden wollen. Und schwierig ist dabei unter anderem, dass die jeweilige Situation, die ganz besondere Situation, sich oft überhaupt nicht voraussehen lässt. Darum müssen diese Verfügungen so konkret wie möglich sein. Das hat der Bundesgerichtshof heute geurteilt im Streit dreier Schwestern über das Leben oder Sterben ihrer Mutter. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
Es ist ein erbitterter Streit unter drei erwachsenen Schwestern im nördlichen Baden-Württemberg. Die Mutter erlitt 2011 einen Hirnschlag, konnte da noch sprechen. Das geht jetzt nicht mehr, seit einigen epileptischen Anfällen. Ihr Gehirn ist dauerhaft geschädigt. Zwei Schwestern möchten, dass die Magensonde, die die Mutter ernährt, entfernt wird. Die dritte aber, die von der Mutter auch als offizielle Bevollmächtigte eingesetzt wurde, hat mit der behandelnden Hausärztin entschieden, es gibt keinen Anlass, die Mutter sterben zu lassen. Auch wenn die Mutter im Laufe der Jahre zwei Patientenverfügungen aufgesetzt hat, sei noch nicht der Punkt gekommen, die künstliche Ernährung zu beenden. Die Schwestern sind deswegen vor Gericht gezogen. Es sei die Pflicht der Schwester mit der Vollmacht gewesen, die Mutter sterben zu lassen. Aber der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Zivilgericht sieht das anders. Die Schwester mit der Vollmacht habe alles richtig gemacht. Zum einen sei die Vollmacht weit genug, sie dürfe also über diese grundsätzlichen Fragen entscheiden. Zum anderen könne man ihr nicht vorwerfen, sie habe sich über die Patientenverfügungen der Mutter hinweggesetzt. Denn diese Schriftstücke seien zu allgemein. Da sei einfach nur die Rede davon gewesen, dass die Mutter auf lebensverlängernde Maßnahmen keinen Wert lege. Das sei nicht konkret genug, um daraus herzuleiten, die Tochter musste die Mutter sterben lassen. Und hier stellt der Bundesgerichtshof Regeln auf, die für alle Inhaber von Patientenverfügungen zentral sind. Wer seine Angehörigen dazu verpflichten will, ihn in bestimmten Situationen sterben zu lassen, muss konkret für diese Situation die ärztlichen Maßnahmen beschreiben oder sich auf spezifische Krankheiten oder Behandlungssituationen beziehen. Zwar sollen die Ansprüche an eine Patientenverfügung nicht überspannt werden, aber der Betroffene soll wenigstens umschreiben, was er in einer bestimmten Lebenssituation will und was nicht. Keine lebensverlängernden Maßnahmen, das sei auf jeden Fall zu wenig konkret. Die Richter prüfen dann noch, ob es sonstige Hinweise gab, was die Mutter wünschte. Wichtig für sie, dass die Mutter 2011, als die Magensonde gelegt wurde, sich noch äußern konnte und der Sonde nicht widersprochen hatte. Und dass die Frau ihrer bevollmächtigten Tochter in allem, was sie aufgesetzt hatte, einen weiten Entscheidungsspielraum eingeräumt hatte. Ganz abgeschlossen ist der Rechtsstreit damit allerdings noch nicht. Das Landgericht Mosbach muss noch klären, ob es irgendwelche mündlichen Anweisungen der Mutter gegeben hat. Aber grundsätzlich, so der BGH, darf sich der Staat hier erst einmischen, wenn offenkundig ist, dass die Tochter sich über den Willen der Mutter hinweggesetzt hat.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Petra Hinz aus Essen, die ist jüngst über eine Lebenslüge gestolpert. Sie hatte sich als studierte Juristin ausgegeben und das war ganz offensichtlich falsch. Sie hat nie Jura studiert. Ihre Parteiämter hat sie nach einiger Zeit niedergelegt. Allerdings war sie bisher nicht von ihrem Bundestagsmandat zurückgetreten. Und zu erreichen war sie für die erbosten Genossen auch nicht, denn Hinz ist derzeit in einer Klinik. Jetzt hat sie sich geäußert. Leo Flamm kennt die Einzelheiten.
Die SPD-Abgeordnete Petra Hinz hat jetzt erklärt, dass sie ihr Bundestagsmandat niederlegen wird. In einer Vorabmeldung zu einem Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden Westdeutschen Zeitung kündigte sie an, dass das nach Abschluss ihrer Klinikbehandlung geschehen wird. Gleichzeitig wirft sie Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty vor, er habe als Essener SPD-Unterbezirksvorsitzender nicht zur Deeskalation der Situation beigetragen, sondern zusätzlichen Druck aufgebaut. Der zuständige Redakteur der Westdeutschen Zeitung, Michael Pass,
der Minister wusste sehr früh, dass Frau Hinz sehr wohl ihr Bundestagsmandat niederlegt. Und zwar hat es da wohl eine abgesprochene Zeitschiene gegeben, die aber von seinen Seiten nicht eingehalten worden ist. So das, was Frau Hinz dazu zu sagen hat.
Nach Ansicht der SPD-Abgeordneten hat Kutschaty mit seinem Verhalten ihr geschadet und sein eigenes Spiel gespielt. Des Weiteren sagt die Abgeordnete Hinz in dem Interview, ihre Lebenslauflüge tue ihr unendlich leid, sie möchte sich dafür entschuldigen. Justizminister Kutschaty entgegnete am Abend auf die Vorwürfe.
Ich habe mit Petra Hinz keinen Zeitplan ausgearbeitet, ich habe sie zum sofortigen Mandatsverzicht aufgefordert, noch am 19.07. Meine Reaktion darauf am nächsten Morgen, dass ich das nochmal öffentlich tun musste, können Sie entnehmen, dass sie das in dem Gespräch gerade nicht zugesagt hat. Gleichwohl hat sie danach dann am Mittag des 20.07. sofort um einen Termin bei Norbert Lammert gebeten, um den Mandatsverzicht erklären zu können. Auch das hat sie bis heute nicht eingehalten.
Zum Mandatsverzicht oder auch nicht von Petra Hinz war das Leo Flamm. Die Mehrheit der alleinerziehenden Eltern hat Probleme, vom anderen Elternteil Unterhalt für die Kinder zu bekommen. Das betrifft meist die Mütter und oft muss der Staat dann einen Vorschuss zahlen. Das hat jetzt unter anderem Familienministerin Manuela Schwesig und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf den Plan gerufen. Aus Berlin, Katrin Brandt.
Die Mutter weinend in der Küche an den Grenzen ihrer Kraft. Es sind Bilder aus der eigenen Geschichte, die SPD-Chef Gabriel beschreibt, um seine Motive für eine Reform des Unterhaltsrechts zu erklären. So wie viele Väter heute auch, habe sich sein Vater geweigert, Unterhalt für ihn und seine Schwester zu zahlen, erinnert sich der 56-Jährige in der Bild-Zeitung. 3 von 4 Eltern, die ihre Kinder allein erziehen, erhalten keinen oder nur unregelmäßig Unterhalt vom Ex-Partner, hatte jüngst die Bertelsmann-Stiftung berichtet. In Fällen wie diesen kann der Staat mit einem Unterhaltsvorschuss einspringen, aber nur, wenn das Kind unter 12 Jahre alt ist. SPD-Chef Gabriel plädiert nun dafür, diese Altersgrenze auf mindestens 16 Jahre anzuheben. Gleichzeitig wollen er und seine Parteikollegin Familienministerin Schwesig Eltern stärker bestrafen, die ihren Unterhalt nicht zahlen, zum Beispiel durch den Entzug des Führerscheins. Wer das Geld für sein Auto hat, der muss auch das Geld für sein Kind haben, sagte Familienministerin Manuela Schwesig gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit solchen Strafen könne das Bewusstsein für die elterliche Verantwortung gerade auch nach einer Trennung geschärft werden. Justizminister Heiko Maas, ebenfalls von der SPD, will noch in diesem Jahr ein Gesetz vorlegen, das den Führerscheinentzug als Strafe künftig möglich machen soll.
Und wir kommen zu den Olympischen Spielen in Rio. Oliver Frick ist unser Reporter vor Ort in Rio de Janeiro. Oliver Frick, heute gab es die erste deutsche Medaille. Was war das?
Ja, das war richtig spannend. Es war ein richtig, richtig toller Wettbewerb beim Vielseitigkeitsreiten. Das zog sich ja über 3 Tage. Das ging schon los vorgestern mit der Dressur. Da waren die Deutschen nicht so stark wie erwartet. Dann gestern beim Geländeritt auch zu viele Fehler. Das heißt, alles kam heute auf das Springen an. Alle 3 Deutschen mussten, wenn es irgendwie geht, fehlerfrei über den Parcours. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Sandra Auffarth hat angefangen, 0 Fehler. Ingrid Klimke hat nachgezogen, auch ein 0-Fehler-Ritt. Dann kam alles auf Michael Jung an, den Doppel-Olympiasieger von London, der unter Druck ganz souverän, ganz großer Sport mit seinem Pferd Sam, auch fehlerfrei geritten. Und dann war die Konkurrenz unter Druck. Und so sind die Deutschen dann, weil die Konkurrenz danach Fehler gemacht hat, ganz langsam nach oben geklettert, von 4 auf 3 auf 2. Und dann stand silberfest für das deutsche Team. Die Erleichterung und der Jubel war riesengroß. Also Kompliment an die deutschen Vielseitigkeitsreiter.
Schön für die. Aber die Tennisfrauen sind auch noch vorne gekommen, ne?
Ja, die Tennisfrauen machen uns sowieso großen Spaß. Die Laura Siegemund, auf die spielen sie sicher an, aus Metzingen. Ja. Ganz souverän hier. Da sieht man, wie Olympia dieses Gefühl Leute nicht nur unter Druck setzen kann, sondern auch beflügeln kann. Die hat heute die Belgierin Flipkens geschlagen, steht im Viertelfinale. Angelique Kerber, da warten wir noch drauf. Aber da bin ich mir auch relativ sicher, dass die eine Runde weiterkommen wird. Also im Tennis sieht es gut aus. Die deutschen Handballherren haben auch gewonnen. Die mussten gegen Polen ran, waren knappes Ding zur Pause. Aber am Ende haben die Deutschen, die ja amtierende Europameister sind, mit 32:29 die Polen besiegt. Weniger schön, kommen wir nachher vielleicht noch drauf, die Ergebnisse beim Judo und beim Rudern.
Ja, das hätte ich jetzt gefragt. Wo Licht ist, ist auch Schatten, ist ja leider so. Die Ruderer sind enttäuscht worden heute, ne?
Ja, also die haben wirklich alles gegeben. Die waren total ausgepumpt. Die mussten sogar medizinisch behandelt werden im Ziel. Aber trotzdem ist der deutsche Doppelzweier bei den Männern ausgeschieden im Halbfinale. Die Enttäuschung war natürlich groß und die Frauen waren auch nicht besser. Auch das aus im Halbfinale. Und ähnlich ging es auch im Judo zugange. Da waren heute auch die Frauen und die Männer dran. Im Halbmittelgewicht, das sind auch die beiden Deutschen ausgeschieden. Aber es kann noch was gehen am heutigen Tag. Der Olympische Tag ist ja noch lang. Wir haben es hier in Rio ja erst 13.58 Uhr. Das heißt, wir haben noch jede Menge Zeit, zum Beispiel Kanuslalom anzuschauen. Da geht es in den Wildwasserkanal heute und da sind 2 Deutsche sehr aussichtsreich mit dabei. Sideris Tasiadis, den Namen kennt man vielleicht, der hat in London schon Silber gewonnen. Und dann gibt es noch den Hannes Aigner, der ist auch aus Augsburg. Die Jungs sind immer gut unterwegs in ihrem großen über 4 Meter langen Kanadier einer im Wildwasserkanal und sind zu präzisen, kraftvollen Leistungen fähig. Also denen traue ich eine Medaille zu.
Da gibt es dann auch richtig was zu schauen, ne?
Ja, da gibt ja, ja, ich weiß, was Sie meinen, da gibt es sicherlich was zu schauen. Und zu schauen gibt es natürlich auch was, immer bei den Schwimmern, große Athleten. Marco Koch geht da heute noch an den Start um 3 Uhr deutscher Zeit, also morgen früh lange aufbleiben oder früh aufstehen. Es ist der Weltmeister über die 200 Meter Brust und der wird mit ganz, ganz großen Ambitionen an den Start gehen. Also 200 Meter Finale, Marco Koch morgen früh ab 3 Uhr deutscher Zeit ebenfalls mit Medaillenchancen.
Oliver Frick von den Olympischen Spielen in Rio. Vielen Dank. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.